Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
82,000.
The people have voted for a new destiny for Britain.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Independence Day!
There was no hiding the emotion as David Cameron with his wife Samantha emerged in Downing Street.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Das Pfund fiel auf ein 30-Jahres-Tief und auch der Euro heftig unter Druck. Rund 7% verlor der DAX, da sind ja besonders viele Exportfirmen drin, auch London, Paris, Madrid, schwer.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Perhaps the biggest in our history.
What doesn't kill you makes you stronger.
Ja, was dich nicht tötet, macht dich stärker. Das war ein Brexit-Mix aus BBC World und ARD vom gestrigen Tag. Welche Rolle die Medien generell in dem Kampf um britische Wähler führten, gleich aus London von Annette Dittert. Dann weiter im Medienmagazin vom 25. Juni 2016. Seitenwechsel vom Lobbyisten zum Kontrolleur und Abschied, die RBB-Intendantin Reim mit dem letzten Medienmagazin-Interview und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Schotten waren ja die einzige große Region in Großbritannien, die ganz klar gegen den Brexit gestimmt hatten. Schottlandweit, landesweit 62% dagegen. Hier in Edinburgh waren es sogar 74% der Schotten, die für den Verbleib in der EU gestimmt hatten. Und insofern waren die Menschen heute Morgen erst einmal richtig fassungslos und entsetzt, als so allmählich einsickerte, dass in dieser Nacht der Rest Großbritanniens, die Engländer, sie aus der EU rausgestimmt, rausgewählt hatten. Und das ganz klar gegen ihren Willen.
Ja, so Annette Dittert, gestern im ARD-Brennpunkt. Annette Dittert da noch in Edinburgh, jetzt schon wieder in London. Ich grüße dich.
Ja, hallo.
Wir duzen uns deswegen, weil ich habe es gerade getwittert, ich bei dir letztes Jahr auf deinem Kahn war. Du bist ja sozusagen ausgestiegen aus dem Redaktionsalltag, hast dich zurückgezogen auf ein Kanalboot. Darüber haben wir am 27. Dezember im Medienmagazin ausführlich berichtet und in einem Pub hast du mir das Du angeboten, deswegen wäre es jetzt Quatsch, wieder ins Sie zurückverfallen, obwohl das Thema eigentlich relativ ernst ist. Und zwar, wir haben es ja kurz im Ausschnitt auch am Anfang der Sendung gehört, es war eine dramatische Situation, die für einige Briten und auch für einige Europäer genauso gewichtet wird wie zum Beispiel der 11. September. An diesen Tag wird man sich immer wieder zurückerinnern können. Aber du hast nicht nur das Medienmagazin beim Westdeutschen Rundfunk Palazzo erfunden, sondern bist natürlich auch als Medienfrau schon sensibilisiert, was da möglicherweise auch mit den Medien für Schlachten geschlagen wurden. Kann man sagen, in Schottland war die Mediensituation so, dass man eher pro gestimmt hat in den Kommentaren, in den Veröffentlichungen und im Rest des Landes, also jetzt England, außer vielleicht in London, gab es dann so etwas wie eine verschworene Gemeinde von Medienprodukten für den Ausstieg?
Ja, ich meine, Schottland ist generell eine ganz andere Gesellschaft, als die Engländer sind. Es ist im Grunde eine sozialdemokratische Gesellschaft, wenn man so will. Und dementsprechend gemäßigter und vernünftiger sind auch die Zeitungen. Vor allem die Boulevardblätter sind in Schottland nicht so aggressiv wie in England oder im restlichen Großbritannien. Und wenn man sich die Zeitungslandschaft hier anguckt, dann muss man schon sagen, dass die ganz wesentlich mit zu diesem Brexit beigetragen haben. Die waren sehr gespalten, die Zeitungen, die seriösen, die Financial Times, der Guardian und der Economist, die haben sich klar für den Verbleib in der EU bekannt. Die haben auch bis zum Schluss Studien, Fakten und Analysen veröffentlicht, die ganz deutlich machten, wie sehr Großbritannien bei einem Brexit Schaden nehmen würde. Aber wir leben in Großbritannien jetzt offenbar in einer post-factual society, wie man hier sagt, in einer Gesellschaft, in der Furcht, Ärger und Emotionen mehr wiegen als die Fakten, die klar auf dem Tisch liegen. Die Wahrheit ist einfach eine Sache der Interpretation hier geworden, wenn man so will. Und das haben die großen Boulevardblätter eben in England, in Wales, für sich besonders gut ausnutzen können. Und allen voran die Sun und die Daily Mail natürlich, die lautstark für den Brexit getitelt haben, bis zum Schluss mit Lügen, falschen Tatsachen und ja, damit offenbar erfolgreich waren.
Ich habe eine Schlagzeile von der Sun heute gesehen. Goodbye Germany, France and the rest. A new Britain is rising from the checklist. Wie muss man das sehen? Also diese Stimmung, macht's gut ihr im Rest Europa, wir machen unser eigenes Ding. Feiern sich tatsächlich die Medien als Sieger? Also die vorher für den Ausstieg waren?
Ja, natürlich. Also die Sun und die Daily Mail, die haben Independence V-Day. Ich weiß nicht, was die da alles gestern und heute jetzt auch wieder auf ihren Titelblättern haben. Da kommt ein kruder Nationalismus jetzt durch. Dieser Empire-Gedanke, der ist im Grunde jetzt plötzlich wieder da. Es gibt auch wirklich, und das ist das Unangenehmste im Moment, das ist auch seltsam für mich, die ich jetzt als Europäerin hier lebe, es gibt auch wirklich dieses antideutsche Ressentiment plötzlich wieder. Das spürt man an allen Ecken und Enden. Und das ist schon eine eigenartige Entwicklung. Und ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bis da die Ernüchterung einsetzt, wenn dann wirklich langsam mal durchsickert, was sie da wirklich getan haben in dieser Nacht.
Aber was auch die Medien möglicherweise getan haben, denn es sah ja am Abend noch so aus durch eine Umfrage, dass es eher 52% für Remain gibt, also für das Beibehalten der Briten in der EU. Kann es sein, dass tatsächlich die Medien, also die Medien, die für den Ausstieg waren, das letzte Zünglein an der Waage waren? Kann man die jetzt dafür verantwortlich machen?
Ich denke, dass wirklich diese sehr aggressive Kampagne der Sun und der Daily Mail einen ganz großen Einfluss gehabt hat. Denn was man jetzt sieht in den ersten Zahlen, wer eigentlich für den Brexit gestimmt hat, das waren nicht nur die älteren weißen Engländer, das waren vor allem auch die verarmten Working-Class-Gegenden, also Manchester in Nordengland, wo die Leute seit Jahren unter dieser konservativen Regierung leiden. Und das haben die Boulevardblätter sehr ausgenutzt und die werden da sehr stark gelesen. Und diese Disenfranchised, also diese von der Globalisation abgehängten Massen, und die soziale Schere ist ja hier unglaublich weit auseinandergerissen, auch gerade jetzt in den letzten Jahren durch die konservative Regierung, die lesen aber eben diese Boulevardblätter und die haben genau da angesetzt und die sind überdurchschnittlich hoch zur Wahl gegangen. Also da ist eine ganz ungewöhnliche Wahlbeteiligung gewesen, weil diese sag ich mal, ehemaligen Working-Class, verarmten Suburbia-Schichten sonst eigentlich überhaupt gar nicht erst zur Wahl gegangen sind. Und ich glaube, das hat auch diese vorigen Umfragen so verfälscht, dass man mit denen gar nicht gerechnet hatte.
Nun muss man dazu natürlich sagen, das ist also nicht monokausal, sondern da überlagern sich die Effekte, sodass man wahrscheinlich doch sehr schlecht wissenschaftlich jetzt belegen kann, inwieweit die Sun dort massiv eingewirkt hat. Aber es ist schon auffällig, wenn du das sagst, dass also gerade die Boulevardmedien so getrommelt haben und das bleibt möglicherweise nicht ohne Wirkung, weil, und jetzt kommt das, was ich gestern mit Verwunderung so ein bisschen zur Kenntnis genommen habe, durch Straßenumfragen oder durch Statistiken, dass jetzt auch viele Briten erstmal googeln, was der Brexit eigentlich bedeutet. Das ist erstmal komisch, aber kann es auch sein, dass viele aus dem Bauch gewählt haben und sich von den Medien haben vielleicht doch nicht so verführen lassen?
Na, die haben nur aus dem Bauch gewählt. Es gibt ja nach wie vor keine einzige rationale Begründung, warum man diesen Brexit wollen würde. Das war im Wesentlichen auch ein Denkzettel für London, für die konservative Regierung in London, die man abwählen wollte. Es ging bei vielen gar nicht so sehr um die EU oder um Europa, deswegen googeln das jetzt einige, was sie da getan haben, sondern es ging wirklich darum, die Unzufriedenheit, dieser eben zunehmend verarmenden unteren Schichten, ist durchgeschlagen bei dieser Wahl. Und natürlich auch die Tatsache, dass David Cameron, der nun jahrelang als Euroskeptiker durch die Gegend gelaufen ist, als Leitfigur dieser Kampagne natürlich auch nicht wirklich glaubwürdig war. Und das Ende vom Lied war, als Michael Gove, der Justizminister der jetzigen Regierung, in einer der vielen Debatten sagte, wir brauchen keine Experten mehr. Wir müssen hier auf unsere Emotionen hören. Das ist immerhin der Justizminister, der diese Leave-Kampagne mit angeführt hat. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Bruch vollzogen worden in der Mitte dieser Kampagne. Dass einfach die Leute nicht mehr auf Fakten, nicht mehr auf Studien, nicht mehr auf Argumente hören wollten, sondern wirklich nur aus dem Bauch entschieden haben. Und da konnten die Boulevardblätter eben gut ansetzen.
Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt sein wird bei diesem Herauslösungsprozess, ob die Medien da Hilfestellung geben. Denn das wird sicherlich auch nicht einfach sein, sich komplett sozusagen auch im Leben darauf einzustellen. Der Pfund ist gefallen. Es gibt möglicherweise dann auch Exporte, die teurer werden, zumindest von den Deutschen her, dass das Leben sich sukzessive ja doch dann stark verändern könnte. Und da bin ich, wie gesagt, gespannt. Und dann schalten wir gern wieder mal nach London aufs Hausboot von Annette Dittert, die jetzt gekommen ist über Internet. Also das muss man sagen, das klappt offenbar ganz gut. Ja, Bootfahren und Internet. Vielen Dank, Annette, für deine Einschätzung. Bitte. Tschüss.
Tschüss. Hey.
Hey, Radio 1 mit dem Medienmagazin. LFM heißt nicht nur Laufender Meter, sondern auch Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Sie kontrolliert, wie in unserem Sendegebiet, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, den privaten Rundfunk. Während man hier in Berlin-Brandenburg den Direktor Hans Heger offiziell in den Ruhestand schickte und ihn danach noch über ein Jahr im Amt beließ, weil es keine Einigkeit über eine Nachfolgerin oder Nachfolger gab, ist man in Nordrhein-Westfalen relativ zügig und offenbar ohne Widerspruch für den scheidenden Direktor Dr. Jürgen Brautmeier auf den Nachfolger gestoßen. Das wäre möglicherweise für das Medienmagazin einer Landesrundfunkanstalt in Berlin-Brandenburg nur eine Erwähnung wert, weil auch die neue der MABB, Anja Zimmer, sie stammt aus NRW, sie war dort unter anderem Referentin an der LFM. Gibt es also so eine kleine Verbindung zwischen Berlin und Düsseldorf, aber die Nachfolge für den LFM-Direktor hat es auch über NRW hinaus verdient, mehr als nur Erwähnung zu finden, denn der neue Direktor gewählt. Gestern Nachmittag ist der uns aus diversen Interviews und Diskussionsausschnitten bekannte Chef des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien e.V. und Jurist und Medienpolitiker bei RTL, Dr. Tobias Schmidt. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
Ja, nun ist es ja so. Herzlichen Glückwunsch erstmal von dieser Seite. Willkommen im Club der Menschen, die aus Rundfunkbeitragsmittel finanziert werden.
Ja, jede Entscheidung hat auch ihre skurrilen Elemente, ja.
Als Sie den Wunsch verwarfen, Feuerwehrmann zu werden oder Pilot, an welcher Stelle war da noch Direktor der LFM werden zu wollen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also, den aktiven Wunsch, Direktor der Landesmedienanstalt zu werden, hatte ich gar nicht aus mir selbst heraus, sondern man hat mich freundlicherweise vor geraumer Zeit mal gefragt, ob mich das interessieren würde, und das fiel wahrscheinlich deswegen auf fruchtbaren Boden und hat sich dann so langsam durch mich hindurch geknabbert, weil ich die Frage, wie man Medienregulierung konstruktiv und zukunftsorientiert ausrichten kann, sowieso schon von Berufs wegen interessant finde, und weil ich dadurch, dass ich ja in relativ vielen europäischen Ländern den Job mache, den ich mache für RTL, verschiedene Regulierungssysteme auch kennenlerne, vor allen Dingen eines sehr schätzen gelernt habe, und das ist das System in Großbritannien, die dortige Regulierungsbehörde, die hat den schönen Namen Ofcom, das ist die Abkürzung für Office of Communication. Die Ofcom gilt als eine der Medienaufsichtsbehörden in Europa mit besonders hoher Reputation. Und da ist es ganz interessant, und da bin ich zum ersten Mal darauf gestoßen, die Ofcom rekrutiert ihr Personal auch in leitender Funktion durchaus auch aus den anderen Systemteilen. Das heißt, in Großbritannien ist es durchaus üblich, dass man zwischen kommerziellem Rundfunk, öffentlich-rechtlichem Rundfunk und der Medienaufsicht hin und her wechselt. Und das führt zu einem sehr sachorientierten Stil untereinander. Und da hatte ich, das ist schon Jahre her, da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist doch eigentlich gar keine so schlechte Idee, und hatte das dann verworfen. Das erschien mir auch für die Bundesrepublik bis auf Weiteres unwahrscheinlich. Und als ich jetzt vor ein paar Monaten angesprochen worden bin, da muss das irgendwo auf diesen fruchtbaren Quadratmillimeter gefallen sein in meinem Gehirn. Und dann hat sich das so ein bisschen bei mir festgesetzt, und am Ende dachte ich dann, naja, das ist doch vielleicht eine ganz spannende Aufgabe.
Gibt es eigentlich im Englischen so einen Spruch, den Bock zum Gärtner machen?
Nicht, dass ich wüsste.
Aber im Deutschen gibt es das, und dieser Vorwurf kam natürlich prompt, als man von dieser Kandidatur hörte zumindest. Ja. Wie bekommen Sie denn Ihre rechte und linke Gehirnhälfte nun zukünftig unter Kontrolle? Also sprich, wie kontrollieren Sie Ihre mögliche Sympathie für RTL und Co. bei der rationalen, strengen und schonungslosen Kontrolle des Privatfunks?
Also, wie Sie ja eingangs erwähnt haben, durfte ich ja jetzt 4 Jahre lang einem Verband vorstehen mit 150 Mitgliedsunternehmen, deren Interessenlagen traditionell extrem divergierend sind. Insofern konnte ich mein Gehirn schon ein bisschen darauf trainieren, dass ich mich um mehr als eine Perspektive kümmern muss. Für die Frage, die Sie haben, gibt es für mich 2 Antworten. Eine ganz praktische, nämlich wie macht man das? Ganz einfach, natürlich muss ich das so machen, dass ich vor allen Dingen in der Anfangszeit diesen Konflikt nicht annehme. Und das geht auch. Die Landesmedienanstalten, von denen es ja ziemlich viele gibt, fällen zum Beispiel Entscheidungen über Beanstandungen im Bereich Werbung oder Jugendschutz, also in den klassischen Aufsichtsfällen, nicht alleine, sondern immer als Gremienentscheidung. Das heißt, es gibt Fachausschüsse, in denen sitzen mehrere Direktoren, und die fällen dann die Entscheidung, dass der Sender A oder der Sender B einen Verstoß begangen hat. so dass die Vorstellung, dass die in Berlin ansässige Anstalt, also die MABB, dann auch tatsächlich die Berliner Sender alleine beaufsichtigt, nicht mehr ganz die Realität abbildet. Das hat man längst in solche Kollektivorgane gesetzt. Insofern ist die Durchgriffsmöglichkeit geringer und davon werde ich dann sicherlich auch Gebrauch machen, wenn es zu Fällen kommt, die zum Beispiel den Sender RTL betreffen. Man kann sich in diesen Fachausschüssen auch vertreten lassen und da würde ich vermutlich in der ersten Zeit dann ein bisschen darauf achten. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass es einen glücklichen Zufall gibt, nämlich der Hauptsender unserer Gruppe, die RTL Television GmbH, selbst ist gar nicht in Nordrhein-Westfalen lizenziert, wie man glauben könnte, sondern in Niedersachsen. Insofern bin ich für den Sender im Originären gar nicht zuständig. Das ist sozusagen die praktische.
Aber ich darf Sie kurz korrigieren oder ergänzen. Vox, Super RTL, To Go Plus und so weiter, das sind natürlich schon RTL-Derivate, die auch in Düsseldorf kontrolliert werden.
Genau, in Düsseldorf sind die Lizenzen für die drei Sender, To Go Plus, Super RTL, das ist der Kindersender, der allerdings keine hundertprozentige Mediengruppen-RTL-Firma ist, und Vox als größter Sender. Und in diesen Fällen gilt das, was ich eben gesagt habe. Also ich finde, das gebietet dann schon auch der Anstand und der Stil, dass man sagt, in diesen Fällen lässt man sich in der Übergangszeit vertreten. In diesen Fällen lässt man auch innerhalb der Behörde möglicherweise jemand anderen drauf gucken als man selbst. Es gibt eine stellvertretende Direktorin und Justiziarin, die diese Dinge schon seit Jahren bearbeitet. Und ich glaube, da ist das dann besser aufgehoben. Ich selbst habe auch kein Interesse an so einem Konfliktszenario.
Das hat man schon gespürt am 9. April 2011, als sie, da war die Supernanny so ein bisschen unter starkem Verdacht, Gewalt ungefiltert über den Bildschirm zu lassen. Sie erinnern sich an diese Diskussion oder auch bei den Nachmittagstalkshows und da sagten sie uns damals,
wenn es wirklich um die Sache geht, hat sich immer bewährt, dass man versucht, auf einem etwas weniger emotionalen Grund sich untereinander auszutauschen und zu gucken, ob man dort dann einen Common Sense, einen gemeinsamen Weg findet.
Ja, also auch schon damals so, sind Sie harmoniesüchtig?
Nö, ich bin nicht harmoniesüchtig, aber ich bringe anderen Meinungen grundsätzlich den Respekt entgegen, dass es einen guten Grund dafür geben wird, diese Meinung zu haben. Und ich glaube, wenn man sich die Gründe aus den unterschiedlichen Perspektiven anhört und wenn man sich dann gemeinschaftlich überlegt, was trennt und was eint einen in der Perspektive, dass sich dann die meisten Probleme konstruktiv lösen lassen. Gerade in der Ordnungspolitik ist das doch klassischerweise so, es stellt doch gar niemand in Frage, dass Jugendschutz, Schutz der Menschenwürde, Schutz der Vielfalt, Schutz der Verbraucher wesentliche Güter sind. Und ich finde, dass es, wenn man darüber einen Grundkonsens hat, dann lassen sich in aller Regel die Frage, wie erreicht man das am sinnvollsten, lassen sich gemeinsam lösen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Dialogischen auch sehr viele der Fälle im Vorhinein lösen kann und es somit gar nicht erst zum Konflikt kommt.
Also jetzt gibt ja jetzt das schöne neue Medienschiedsgericht in Leipzig, da könnte man sowas hindelegieren. Aber vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, Sie haben jetzt die Macht ab Oktober, kann das sein? Ja, ab Oktober?
Ja, ich fange erst ab Jahreswechsel an, aber theoretisch wäre es ab Oktober.
Genau, also gibt es eine kleine Karenzzeit. Sie haben aber jetzt die Macht zu gestalten, die Ihnen aus der Oppositionsrolle als Cheflobbyist von RTL und VPRT versagt geblieben ist. Wie nutzen Sie nun Ihre neue Macht? Vielleicht in 30 Sekunden.
Das Hauptziel ist, glaube ich, dass wir als Medienaufsicht uns konstruktiv und sozusagen mit Fernlicht an der Diskussion beteiligen. Ich hatte das gestern bei der Vorstellung gesagt, ich glaube, wir müssen ein bisschen vom Abblendlicht aufs Fernlicht umstellen, ein bisschen die Perspektive erweitern. Und mein Hauptpunkt wird sein, wie können wir eine konvergente Medienrealität durch eine konvergente Regulierung abbilden. Also ich glaube, wir müssen uns bei der Medienaufsicht an den Inhalten und an den daraus resultierenden Gefahren für Jugend, für Menschenwürde, für Vielfalt orientieren und nicht daran, von welcher Art von Unternehmen das kommt. Für mich macht das keinen Unterschied, ob das ein Fernsehsender oder ein Online-Anbieter ist. Und wenn wir das gesamtheitlich betrachten, dann glaube ich, kommen wir auch wieder zu einer ausbalancierten und einigermaßen realitätsnahen Regulierung. Das wäre jedenfalls mein Ziel.
Meint zumindest Dr. Tobias Schmidt. Er ist der neue Direktor der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Dann wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Sie sind etwas Besonderes und möchten auch so behandelt werden? Kein Problem. Radio 1. Exklusiv
inklusive. Ladies and Gentlemen. Das unvergessliche Konzerterlebnis. Diesmal Rammstein. Mit einem Abendessen im Restaurant Spargos vom Park in Berlin-Alexanderplatz. Einem VIP-Shuttle zum Konzert hin und zurück. Einem Cocktail an der Bar und einer Nacht im komfortablen Doppelzimmer des Park in Berlin-Alexanderplatz. Ab Montag gewinnen Sie täglich ab 16 Uhr auf Radio 1. Alle Infos auf radio1.de. Exklusiv inklusive. Das unvergessliche Konzerterlebnis. Radio 1. Für alle, die besonders besonders sind. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich mit dem letzten Interview, das ich mit der RBB-Intendantin Dagmar Reim führen konnte. Am 30. Juni ist ihr letzter Arbeitstag. Und wir hören nochmal gemeinsam ihr erstes Interview und natürlich ihr letztes in Kombination. Bleiben Sie dran. Es war am 24. März 2003, als der Rundfunkrat der neuen Anstalt Rundfunk Berlin-Brandenburg die neue Intendantin wählte. Es gab mehrere Kandidaten und sie hat sich, ja, man muss sagen, nicht als Favoritin, aber dann doch letzten Endes an die Spitze des RBB wählen lassen. Und 5 Tage später im Medienmagazin vom 29. März konnte ich sie dann präsentieren mit einem ersten Interview. Hören wir mal in diese Sendung vom 29. März 2003 hinein. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Ich hatte es zu Beginn angekündigt. Und es kommt jetzt das erste Radio 1 Interview mit der frischen Intendantin. Ab 2. Mai gibt es den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das ist voraussichtlich nämlich der Tag, an dem die frisch gewählte Intendantin Dagmar Reim vom Landesfunkhaus Hamburg an die Spree und an die Havel wechselt und ihr Amt antritt. Den verbleibenden Monat wird sie nutzen, um Vorstellungen über das weitere Personal der Geschäftsleitung und das Konzept für eine fusionierte Anstalt zu entwickeln. In groben Zügen soll davon in ihrer Kandidatenrede vor dem Rundfunkrat schon zu hören gewesen sein. Ich fragte Dagmar Reim zunächst, wie sie es geschafft hat, trotz der starken Konkurrenz gewählt zu werden.
Ich weiß es nicht. Ich bin erfreut, überrascht und glücklich. Aber ich habe mich nicht als Siegerin gesehen.
Aber Sie haben sich vorbereitet auf diese Wahl, genauso wie Sie sich vorbereitet hatten damals beim ZDF. Da wurde Ihre Vorstellung genauso gewürdigt, profund und auch sehr überzeugend. Damals hat es nicht geklappt. Jetzt sind Sie in der Intendantenposition. Was ist das für ein Gefühl? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Es ist ein Riesenunterschied. Im ZDF sah ich mich zwei betonierten Fraktionen gegenüber. Und ich habe hier von vornherein, auch schon in der Findungskommission, die mich ja gebeten hat, zu ihr zu kommen, eine Atmosphäre der Offenheit gespürt und eine Atmosphäre, die zwar nicht jenseits des politischen Raumes sich bewegt, die aber sagt, hier gibt es noch keine so festgefügten Strukturen. Dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, das war mir hier klar.
Frau Reim, 13 Jahre später, Sie hören sich gerade zu, damals sicherlich unter dem Glückshormon stehend. Was ist von dieser Euphorie geblieben? Sie sind routiniert, Sie haben mehrere Wahlen inzwischen schon gewonnen.
Von dieser Euphorie ist alles geblieben. Ich habe überlegt, was es für ein Glückshormon war. Ich schätze eine Mischung aus Dopamin und Oxytocin. Das heißt, dieses Glück, unverhofft gewählt worden zu sein, hat mich über diese 13 Jahre begleitet und auch getragen.
Wenn ich richtig informiert bin, ist dieses Oxytocin das Bindungshormon? Kann das sein?
Oxytocin ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn Babys auf dem Bauch ihrer Mutter liegen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus wir kennen uns jetzt und gib mir schnell was zu essen.
Das ist ein gutes Stichwort, Baby. Ist der RBB doch sowas wie ein Kind für Sie geworden? Lassen Sie den RBB emotional an sich heran?
Ja, selbstverständlich. Aber das mit dem Kind, ich mag schräge Metaphern nicht, weder hinterlasse ich große Schuhe, ich nehme meine Schuhe mit nach Hause, noch sonst irgendwas. Der RBB ist mir emotional sehr nah, denn er hat begonnen zu existieren an meinem ersten Arbeitstag.
Das war der 1. Mai, nicht wie in dem Interview zu hören am 2. Mai, weil im Gesetz steht drin, mit dem ersten Arbeitstag ist sozusagen der RBB in Kraft und Sie haben am Feiertag, am 1. Mai, Ihre beiden Dienstorte besichtigt. Wissen Sie noch, warum Sie ausgerechnet den Tag der Arbeit zum Tag der Arbeit machten?
Weil es mein erster Arbeitstag war. Das war für mich ganz selbstverständlich. Ich bin also nach Potsdam gefahren und ich bin hier ins Funkhaus gegangen. Da gab es gar keine Frage, dass ich erst am 2. Mai angefangen hätte. Das wäre mir merkwürdig erschienen.
Dann nochmal zurück in das Medienmagazin vom 29. März 2003.
Es gab ja viele Nebengeräusche zu der Wahl. Man zog immer Vergleiche zum zweiten deutschen Fernsehen und hat auch gesehen, dass sich andere Gruppen irgendwie geäußert haben in den Medien. Dazu gehörte auch ihr noch Intendant Jobst Ploog. Und es gibt da verschiedene Interpretationen. Wie unabhängig sind Sie denn als RBB-Intendantin?
Ich glaube, dass man vor allem Frauen die Frage stellt, ob sie vielleicht die Klons ihrer Chefs sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Deppendorf gefragt wird, ob er eine 4 cm kleinere Ausgabe von Herrn Pleitgen ist. Die Antwort ist eine ganz einfache. Wer ein Haus zu führen hat, dessen Hemd ist näher als der Rock. Und als Heinz Gläsgen den Norddeutschen Rundfunk verließ und Intendant von Radio Bremen wurde, war an dem Tag klar, dass seine Sorge und seine Arbeit Bremen gilt. Dass er schöne Erinnerungen hat an Hamburg. Aber das ist es dann auch.
Die Frage musste ich damals stellen, Dagmar Reim, weil es tatsächlich im Blätterwald rauschte und man sagte, ach, jetzt schickt Ploog sein Mädchen. Ne? Das ist ja aus der Politik bekannt mit Helmut Kohl.
Zum einen fand ich die Frage, ist sie der Klon oder das Mädchen ihres Chefs, sehr viel dämlicher als die Frage, kann das eine Frau? Glücklicherweise hat die Kanzlerin Angela Merkel zum Thema Kohls Mädchen alles bewiesen, was es da zu beweisen gibt. Ich musste mich in der Hinsicht gar nicht mehr anstrengen, der Drops war gelutscht. Die andere Sache, die mit der Unabhängigkeit, hat selbstverständlich mit Personen zu tun, also auch mit mir. Und es gilt auch hier der Satz von Willy Brandt, wenig ist für immer und kaum etwas ist von Dauer. Das bedeutet, Unabhängigkeit will immer neu erstritten werden. Aber es ist auch kein Hexenwerk, Unabhängigkeit zu erreichen. Dieser Sender, den ich hinterlasse, ist vollkommen unabhängig und das ist gut so.
Zurück ins Jahr 2003.
Bei der Recherche hat man wenig über Ihre eigentlichen Vorlieben erfahren, außer dass man doch sehr genüsslich auch im Internet verbreitet hat, dass Sie Todesanzeigen sammeln. Haben Sie außer Sammeln von Todesannoncen vielleicht lebensbejahende Hobbys?
Also das Sammeln von Todesanzeigen hat nichts mit Nekrophilie zu tun. Ich liebe das Leben und was mich an den Todesanzeigen reizt, ist, wenn die Menschen versuchen, ein Leben in einen Satz zu gießen und wenn das sprachlich so bedauerlich schief geht. Also ich liebe das Leben und ich lese süchtig. Ich liebe die deutsche Sprache und den Umgang damit und ich gehe sehr, sehr gerne ins Theater und ins Kino.
Das Interessante ist, Dagmar Reim, Sie leben das Leben so stark, dass Sie vorzeitig aus dem Amt scheiden und dann tatsächlich wieder mehr Zeit haben, ins Theater zu gehen, Bücher zu lesen, sich um die Familie zu kümmern. Aber das war Ihnen damals nicht anzusehen, dass Sie, ich sag mal, vor der eigentlichen Frist aus dem Amt scheiden. Was ist mit Ihnen passiert? Ist das ein kräftezehrendes Amt? Ist das eins, wo Sie sagen, man muss irgendwann mal auch für sich feststellen, dass man ein Mensch ist und nicht nur funktioniert?
Ich habe keine Ahnung, wie ein Mensch aussehen müsste, den man ansähe, 13 Jahre vor Ende seiner Arbeitszeit, dass er in 13 Jahren gehen würde.
Ich kann Ihnen das kurz begründen. Also Sie machen einen sehr kontrollierten, disziplinierten Eindruck. Sie joggen. Das hat man Ihnen schon angemerkt, dass Sie jemand sind, der auch zur Not bis zur Selbstaufgabe eine Funktion übernehmen würde.
Das, glaube ich, ist ein Irrtum mit der Selbstaufgabe. Ich habe nicht nur meine Freundinnen und Freunde, die ich vor 20, 30 oder 40 Jahren hatte. Ich habe auch während meiner Zeit beim RBB gelesen. Ich bin ins Theater gegangen, in die Oper, ins Konzert, weil ich das brauche. Ich glaube, wir werden immer blöder, wenn wir nur das tun, was unser Beruf ist. Wir brauchen andere Bilder, andere Töne, andere Fantasien, um gut zu sein. Das bedeutet, mit Selbstaufgabe, das war nichts. Das hätte auch nicht zu mir gepasst.
Zurück ins Jahr 2003.
Es gilt, zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen zu vereinigen. Es gilt, vielleicht auch sowas wie unterschiedliche Lebensweisen Ost und West zu vereinigen, Stadt und Land zu vereinigen. Haben Sie schon einen Plan, wie Sie das schaffen wollen? Oder eine Ahnung?
Ich glaube, dass die Gegensätze reizvoll sind. Der Rhythmus der Großstadt ist für nicht alle Menschen immer erträglich. Deswegen gehören Stadt und Land ja in allen Regionen Deutschlands zusammen. Und wem Berlin vollkommen auf den Geist geht, der wird sich dann auch in ruhiger Stunde zurückziehen wollen. Das kann man, glaube ich, auch übertragen auf die beiden Betriebskulturen. Ich glaube, dass sie einander ergänzen und bereichern können. Wer 50 Jahre besteht wie der SFB, der hat schon mehr in seinem Ränzel als der Newcomer mit seinen 12 Jahren. Aber es gibt die Möglichkeit, dass das eine das andere befruchtet. Davon bin ich überzeugt.
Was bringen Sie ganz konkret mit an Visionen, wo Sie dann vielleicht im Nachhinein nach 10 Jahren sagen, das ist wahrscheinlich der Reimsche Stil?
Wenn ich das wüsste. Also zum Ersten, ich habe eine Vision und glaube nicht Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Meine Vision ist die, eine emotional gelungenen Fusion ohne Verlierer. Natürlich wird es harte Entscheidungen geben müssen. Nur wer lügt, würde sagen, alles kann so bleiben, wie es ist. Aber die Journalisten können doch nicht im Ernst Agenten der Gelegenheitsvernunft sein, die allen anderen Menschen auf Erden raten, sich immer wieder zu verändern und darauf beharren, dass sie immer den Stiefel von gestern machen. Also meine Vision, wenn es klappen würde, wäre, dass in 10 Jahren die Macher, die Macherinnen und die Hörer und Zuschauer sich nichts anderes mehr vorstellen können als den RBB und nicht sagen, damals war alles besser.
Nach 13 Jahren gefragt, Dagmar Reim, gibt es einen Reimschen Stil und ist Ihre Prognose von damals heute sozusagen Gewissheit bei Ihnen?
Ich weiß nicht, ob es den Reimschen Stil gibt. Ich denke aber, dass Sie das gut werden beurteilen können, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe versucht, in einer gewissen Weise stilprägend zu wirken. Ich habe sehr dafür gekämpft, dass die Verhältnisse, unter denen Frauen und Männer im RBB arbeiten, familienfreundlich sind. Es war mir ein großes Anliegen, genauso wie die feste Überzeugung, dass es ungerecht ist, den überwiegenden Teil der deutschen Gesellschaft, also Frauen, von Karrieren auszuschließen. Was die Fusion und deren Folgen angeht, denke ich, dass wir im 13. Jahr die Gegensätze von damals überwunden haben. Aber selbstverständlich war es auch schmerzlich, das habe ich ja damals schon gewusst, dass es harte Entscheidungen zu treffen gelten würde. Das ist genauso gekommen und da gab es viele dunkle Tage.
Nennen Sie den dunkelsten Tag.
Es gibt eigentlich zwei. Es gibt im ersten Falle nicht Tage, sondern Wochen. Wenn Sie in einem Haushalt eklatante Summen einsparen müssen, dann können Sie das nicht bei den festen Personalkosten tun. Sie können es nur tun, wenn Sie sich von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Das schmerzt mich bis heute, denn die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war damals nicht anders als heute, tragen wichtigste Bestandteile unseres Programms. Das war das eine. Und das andere lässt sich an einem Tag festmachen. Das war das Ende von Radio Multikulti aus finanziellen Gründen.
Aus heutiger Sicht hätten Sie da vielleicht stabiler sein können, angesichts der Flüchtlingszahlen und auch Radios, die sich gerade dieser Problematik widmen, ausländische Kulturen, Integration, Migration?
Ich denke, dass die Entscheidung richtig war. Radio Multikulti war eine wunderbare Idee, aber sie hatte niemanden, der sich für sie interessierte. Es gab keine Hörerinnen und Hörer. Es gab aus meiner Beobachtung damals 2 unterschiedliche Typen von Migrantinnen und Migranten. Die einen, die hier sehr gut angekommen waren, die sagten, mein Programm heißt Inforadio oder Radio 1. Und die anderen, die mit großer Selbstverständlichkeit die Medien aus ihrer Heimat hörten. Heute halte ich es für ebenso falsch, ein Programm für Migrantinnen und Migranten aufzulegen. Alle Flüchtlinge, die ich kenne, informieren sich über ihre Smartphones. Und da machen ARD und ZDF gemeinsam mit der Deutschen Welle, dem Goethe-Institut, große Anstrengungen, um adäquate Programme anzubieten. Da sind wir mit dabei. Das finde ich gut. Es gibt noch einen großen Gewinn für den RBB aus der Einstellung von Radio Multikulti. Alle Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch arbeiten, wissen, wir haben die Verpflichtung, einer großen multikulturellen Metropole gerecht zu werden. Die Themen kann niemand von uns abschieben
in ein Sendeformat namens Multikulti. Die müssen überall eine große Rolle spielen. Und weil zum Beispiel in der Abendschau heute ein türkischstämmiger Journalist verantwortlich ist für große und wichtige Sendeteile, hat sich auch dort das Bewusstsein für diese Themenlage verändert. Und ich bin nach 13 Jahren auch froh darüber, dass es jetzt mehr Menschen vor unseren Kameras gibt, die nicht so aussehen wie Sie und ich.
Rücksprung ins Jahr 2003. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie als Frau diese neue Position besetzen können? Ich habe in einem 2 Jahre alten dpa-Artikel gelesen, dass Sie die Frauen aufgefordert haben, mutiger zu sein, sich nicht einzurichten in der Umgegend von Männern, sich dort nicht als gemütliches Häschen zu drapieren, sondern auch nach vorne zu gehen. Dass es aber für Frauen unwahrscheinlich schwierig ist, sich durchzusetzen. Sie haben sich jetzt durchgesetzt. Ist das für Sie ein innerer Vorbeimarsch jetzt?
Also die ARD ist 50 und es hat bis jetzt keine Intendantin gegeben. Das war überfällig. Andererseits, ich bin strikter Gegner einer Haltung, die da sagt, es muss eine Frau werden, damit es eine Frau ist. Es gab mal eine Aktion der Zeitschrift Brigitte, Frauen wählen Frauen. Daran würde ich im Traum nicht denken. Es geht immer um Inhalte und es geht immer um Qualifikation. Aber die Tatsache, dass es überfällig ist, dass eine Frau an die Spitze eines solchen Unternehmens tritt, ist mir wohl bewusst. Nur, ich muss im gleichen Atemzug mitdenken, es hat keine Spiegel-Chefredakteurin gegeben, es hat keine Stern-Chefredakteurin gegeben, es gibt keine Chefin von Daimler Chrysler, also es gibt viel zu tun.
Ist möglicherweise Ihre Nachfolgerin ein Zufall oder vielleicht doch dem Umstand geschuldet, dass das, was Sie eben gesagt haben aus dem Jahre 2003, immer noch nicht so selbstverständlich ist?
Ich freue mich darüber, eine Frau als Nachfolgerin zu haben und ich freue mich besonders über Patricia Schlesinger. Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ich hoffe, dass der Rundfunkrat des RBB nach 13 Jahren mit Freude erneut eine Frau wählt, dass er dafür gute Gründe sieht.
Dagmar Reim, aber dennoch vielleicht nochmal, was Sie sich wünschen für die Zeit nach Ihrem Amt.
Pensionäre haben sich generell gar nichts zu wünschen. Wenn ich mir gleichwohl etwas wünschen dürfte, würde ich mir einen selbstbewussten RBB wünschen, der an seiner journalistischen Bedeutung arbeitet, der daran arbeitet, tagtäglich das Wort von der Lügenpresse durch Qualitätsjournalismus zu widerlegen. Da komme ich auch auf unsere Konkurrenten im Markt. Ich habe die Verleger nie als Gegner empfunden. Ich habe immer versucht, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten, weil ich der Überzeugung bin, dass Qualitätsmedien in unserem Land einen gemeinsamen Auftrag haben, einen publizistischen Auftrag. Und damit sind wir bei den großen Playern, die mit Milliardenetats auch den deutschen Markt aufmischen. Da müssen ARD, ZDF, aber auch die Verleger sehr gut aufpassen und Wege finden, intelligente Wege, wie sie sich behaupten können. Wie geht diese Behauptung? Allein über Angebote, die nur wir machen. Unabhängig, frei, von keinen wirtschaftlichen Interessen getrieben. Und das unterscheidet uns eben von den großen, großen Spielern, die aus Amerika kommen.
Dagmar Reim, das erste Medienmagazin-Interview und das letzte. Dagmar Reim wird am 30.06. aus ihrem Amt ausscheiden.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonus-Track hören Sie aus Anlass des Todes von Götz George ein Interview, das Sandra Maischberger führte am 13. Februar 2013 in Berlin während der ARD-Präsentation Top of the Docs zur Berlinale über das Dokudrama George, in dem Götz George seinen Vater Heinrich George spielt. Dieser Ausschnitt aus der Diskussion wurde veröffentlicht im Radio 1 Medienmagazin vom 6. Juli 2013.
Und hier saß dann die Familie sozusagen um den Weihnachtsbaum herum. Und durch dieses Fenster ist er reingekommen da hinten.
Er hatte extra irgendeinen roten Mantel aus Wallenstein mitgebracht, um diesen, oder natürlich den großen Wattebart, das war das Hauptaccessoire, wo sie sich hier rumband, so ein Riesenteil.
Vier brave Kinder! Sind hier brave Kinder, ich höre nichts.
So, fangen wir jetzt mal von vorne an mit irgendwas Vernünftigem. Das ist nicht diesen Familienkram. Das ist grauenhaft, das ist wie grüne Blatt.
Ich finde,
bitte verschon mich damit. Frag mich jetzt was Politisches.
Der sich da so aufregt in dem Film, ist ihr Bruder.
Ja, fürchterlich. Der übertreibt. Der hat mit der Schauspielerei nicht viel am Hut. Sonst hätte er das etwas knapper gespielt.
Aber das ist offensichtlich in der Familie, dass man doch so emotional ist, nicht?
Ja, mit dem Alter hat das zugenommen. Also ich bin nicht mehr so. Bei mir schlägt es ins Gegenteil um. Ich werde langsam ruhiger, aber der regt sich auf, dass ich so immer das Gefühl habe, der kriegt einen Herzinfarkt oder einen Herzkasper, weil das ist wirklich übertrieben. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir das Leben, das uns noch bleibt, langsam über die Bühne bringen, die uns noch gegeben ist.
Und er wollte über das Politische reden. Sie sind ja in einer Doppelrolle. Sie spielen Ihren Vater und Sie sind ein Zeitzeuge. Was ist Ihnen leichter gefallen, drüber zu reden oder sich einzufühlen in den Vater?
Ach, nur Gott, erstens rede ich nicht gerne drüber, auch über die Vergangenheit. Das habe ich inhaliert für mich. Möchte das auch nicht Cora Publicum permanent ausstellen. Das musste ich nun mal hier leider. Das war Aufgabenstellung dieses Films. Und spielen ist natürlich, den Vater zu spielen, das war natürlich etwas, was ich nun überhaupt nicht wollte. Also das kann man ja auch im Grunde genommen gar nicht. Da war er schuld, er hat mich überredet.
Ich wollte gerade fragen, Sie sind ja ein paar Mal gefragt worden, Sie haben immer abgelehnt. Was, ja. Was war diesmal anders?
Naja, er hat einfach sich mehr Mühe gegeben. Er war sehr konsequent in der Recherche und hat einfach versucht, diese großartige, unbeschreibliche Figur irgendwie zu zähmen und filmisch aufzubereiten. Das ist ihm gelungen. Und dann habe ich es gelesen. Es war natürlich noch rudimentär, aber wir haben daran gearbeitet. Sehr lange. Und dann haben wir das zumindest herausgearbeitet, was Sie jetzt gesehen haben. Und vorhin klang das so ein bisschen anders, die Doku-Reihe, Doku-Dramaturgie oder was weiß ich, mit 90 Minuten abgespeist ist, das ist bei so einer Figur nicht möglich. Also 120 Minuten bitte ich also die Verantwortlichen. Das möchte ich also, weil dann spiele ich auch nicht mehr mit. Dann.
Jetzt weiß ich auch, worüber Sie telefoniert haben im Vorfeld.
Dann wäre die Mühe auch umsonst. Das ist das Problem. Das ist ja mit einem großen Aufwand, mit einem großen Ersparnis auch. Ich habe mit Herrn Herz gesprochen vor der Produktion, der mir hoch und heilig versprochen hat, uns zu unterstützen. Das hat er leider Gottes nicht gemacht. Wie mir Nico Hofmann sagte, da müsste ich nochmal hinterfragen. Aber wie auch immer, wir haben es dann letztendlich geschafft, aber das ging wiederum auf unsere Kosten und das geht nicht.
Sie waren 8, als Ihr Vater gestorben ist. Ich erinnere mich an Interviews, die wir geführt haben. Sie haben immer abgelehnt, sich immer mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Der Vater ist der Vater, ich bin ich. Jetzt kommen Sie mit dem Film raus, jetzt werden Sie permanent danach gefragt. Was machen Sie jetzt?
Sie sind die Erste, die mich danach fragt.
Ja, aber es kommen nach mir viele andere mehr.
Nee, das lehne ich auch ab. Das ist ja abgegessen. Das sieht man ja, man kann den Film ja sehen. Das Schöne daran war, als irgendeiner sich entschlossen hat, eine Biografie über mich zu schreiben, sage ich nur, endlich schreibt mal einer eine Biografie. Ich habe nicht endlich gesagt, aber ich habe gesagt, na bitte, wenn du willst, schreib eine Biografie, dann muss ich nicht diese dämlichen Fragen immer beantworten, die ich gestellt bekomme. So ähnlich geht es wie bei meinem Vater. Das hat sich abgegessen. Man muss irgendwann mal in diesem Land kapieren, dass es ein ungeheurer, großartiger Schauspieler war, der dem Land viel mehr genutzt hat als geschadet. Also das müssen wir sagen. Und der dafür bezahlt hat. Mit 53 Jahren ist er gestorben. Das ist war wahrlich ein junges Alter. Und irgendwann habe ich einfach nur diesen Mann gesehen als Künstler. Und politisch habe ich mich nicht dafür interessiert. Das hat mein Bruder dann übernommen. Aber der hat natürlich auch nicht meine Begabung. Und die Begabung, die gibt man nicht so schnell aus der Hand.
Der hat wahrscheinlich andere Begabungen, oder nicht? Ihr Bruder.
Ja, sicherlich, aber mein Bruder hat sich so ein bisschen rumgeschummelt. Zu diesem Beruf bedeutet immer wieder.
Ist der Bruder zufällig hier? Nein, oder?
Wir reden darüber permanent. Da müssen Sie keine Angst haben. Ich habe mit 7 meinen Vater verloren. Also ich habe ihn quasi nicht gekannt in dem Sinne. Außerdem war er immer weg. Das ist das Los des Schauspielers. Und für mich hat sich einfach, da ich denselben Beruf ergriffen habe, einfach nur diese gewaltige, vulkanartige Persönlichkeit verbreitet. Da war überhaupt gar kein Platz mehr, über seine politischen Attitüden nachzudenken, die ja nur mitläuferhaft waren, weil der Verstand von Politik überhaupt nicht, wenn man sein Lebenswerk anguckt, hatte der gar keine Zeit, sich um Politik zu kümmern.
Haben Sie es?
Nee. Ich werde manchmal gefragt und als Willy Brandt noch lebte, habe ich mich stark gemacht für Willy Brandt. Aber dann habe ich gemerkt, das Nachfolgende hat keinen Stand. Es ist alles ein bisschen verwässert und ich springe nicht in ein trübes Wasser. Deswegen habe ich das völlig sein lassen, konzentriere mich vor allen Dingen jetzt auf mein Alter und auch nicht mehr so auf meinen Beruf.
Sie haben ja einen Preis fürs Lebenswerk bekommen vor 2 Tagen. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich.
Ich danke Ihnen.
Ich habe mich gefragt, ob Sie manchmal darüber nachgedacht haben, wie würde der Vater gesehen haben, was ich mache. In seinem
mein Vater Buch. Hätte das, was ich gemacht habe, sicherlich abgelehnt, denn das kannst du nicht erreichen. Du kannst sowas effektiv nur erreichen, wenn ein Mensch dich nicht mehr beobachtet oder nicht mehr in die Kritik geht. Das hätte ich auch nicht geschafft, das hätte er mir auch verboten, diesen Beruf zu ergreifen. Da habe ich mich rumgeschummelt und die Zeit war auch auf meiner Seite und die 50er und 60er Jahre waren sehr gnädig und 70er Jahre und 80er Jahre auch noch. Also ich habe mich da ein bisschen rumgeschummelt und habe das Bestmöglichste gemacht. Ob ich jetzt seinen Segen bekomme, ich würde mal sagen ja, und nach dieser Gestaltung seines, dass, du darfst so eine Figur nicht verletzen, deswegen habe ich es auch immer abgelehnt. Aber ich glaube, wir haben was Redliches gemacht und das ist ja schon ein großes Wort in der heutigen Zeit.